Wir wollen beten. Ja, Herr, danke, dass das so ist, dass du für mich gestorben bist und für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, für jeden Einzelnen der ganzen Welt, dass du uns dadurch dienst, dass du uns dadurch rufst. Das möchten wir, dass du uns jetzt heute neu ins Herz sagst. Amen. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir haben einige bekannte Gesichter gesehen. Ich möchte Ihnen heute einen Abschnitt vorlesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Immer gut, wenn Sie eine Bibel dabei haben, und zwar von Vers 6 bis Vers 12. Ich möchte diesen Abschnitt zunächst lesen. Also ich warte noch, bis ich es aufgeschlagen habe. Also Johannes steigt da einfach mitten, es ist ja herausgenommen aus einem ganzen Zeugnis des Apostels. Und da heißt es hier, dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist der Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist ein sehr reich gefüllter Abschnitt. Das haben Sie gemerkt, da sind so viele Worte drin, wo jeder Vers eigentlich eine eigene Predigt, für eine eigene Predigt gut wäre. Ich beschränke mich jetzt heute darum, innerhalb dieses Abschnittes vor allem auf den Vers 11 und den Vers 12, aber die anderen sind immer mit im Blick. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen beim Lesen, beim Hören, beim Mitlesen aufgefallen ist, wie oft das Wort Zeugnis oder Formen davon enthalten sind. Es ist siebenmal. Siebenmal steht es da. Das fällt also auf. Auch beim diagonal drüberlesen, Zeugnis, das ist das Hauptwort dieses Abschnitts. Jetzt ist natürlich der Begriff Zeugnis ein wenig ins Gerede gekommen. Zeugnis, das sind ja die Schüler, die da Angst haben. Einmal, zweimal im Schuljahr, ich glaube im Eitlinger Mutterhaus gibt es auch Zeugnisse bei den Schülerinnen. Gell? Plus, dass da vielleicht nicht mehr ganz so schlimm ist. Es gab ja früher dann immer die Frage, gibt's Geld oder gibt's Hiebe? Also dieses Zeugnis ist nicht gemeint, sondern Zeugnis im griechischen Martyria ist ein Wort, das der Juristensprache entnommen ist, also ein Rechtsbegriff. Ursprünglich Bezeugung im Sinne einer erfahrenen Tatsache. Also so, man hat etwas erfahren, gesehen, gehört, betastet und das ist ein Zeugnis, eine Bezeugung. Sehr bald aber auch Bezeugung im Sinne von Beurkundung von Wahrheit, also da, wo es Brief und Siegel drauf gibt, heute würde man sagen, wo es einen Stempel drauf gibt, beurkundet mit dem Original übereinstimmen, zum Beispiel beglaubigte Kopie oder sowas, das ist eine Beurkundung. Also auch das, auch dafür ist dieser Begriff gut. So, der Apostel Johannes, die Apostel mussten ja die Sprache nehmen, die es gab. So wie wir heute auch in der Sprache von heute das Evangelium sagen, so war das damals auch. Also hat er dieses Wort benutzt in beiden Bedeutungen. Und wenn wir uns den Eingangsgruß seines Briefes kurz vergegenwärtigen, vielleicht können Sie die zwei Seiten vorblättern, da schnappt der Johannes fast über vor, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, mit unseren eigenen Augen gehört. Also eine Steigerung nach der anderen, wo die Sinneseindrücke des Apostels maßgebend waren. Einfach, er schreibt diesen Brief von all dem, was er gesehen, gehört, angefasst hat, also wo ganz sicher ist, ein echtes Zeugnis, der ganze Brief. Denn er hat immerhin einige Jahre an der Seite Jesu zugebracht. Und jetzt schreibt er mit seinem Brief praktisch den Lesern diese Urkunde aus und sagt, Menschenzeugnis, zum Beispiel Vers 9, Menschenzeugnis ist schon nicht schlecht, hätte er wahrscheinlich heute gesagt. Menschenzeugnis ist schon nicht schlecht, aber besser und über alles hinausragend ist Gottes Zeugnis. Und dieses Gotteszeugnis kommt hier vor allem im Vers 11 zu Wort. Da wird es ausgedrückt. Und dies über alles hinausragende Zeugnis, so habe ich es für mich übersetzt, den Vers 11. Das über alles hinausragende Zeugnis, das Gott uns gegeben hat, ist dies, Doppelpunkt. Gott hat uns in seinem Sohn Jesus Christus das ewige Leben gegeben. Und das ist das Erste, was auffällt. In der Welt der Menschen gibt es unzählige Zeugnisse, unzählige Beurkundungen. Sie müssen sich bloß mal den Aktenschrank des Pfarrhauses in Darmsheim anschauen. Feuerfest natürlich, dass die guten, alten, wertvollen Kirchenbücher, die bis 1634 zurückreichen, dass die nicht kaputt gehen. Unzählige Beurkundungen, da ist der Sorschi Häberle getauft worden im Jahr 1637, steht da alles drin mit Taufspruch und mit allem, welcher Pfarrer das gemacht hat. Die Aktenschränke der Rathäuser oder nur Aktenschränke der weltlichen Gerichte, müsste sich mal vorstellen, was da Akten lagern von den ganzen Gerichtsprozessen, Kilometer von Aktenrücken. Allein, Sie wissen, wie es ist, ein politischer Finanzskandal und schon braucht man Lastwagen für die Leitsordner. Ein politischer Skandal, so ungefähr. Die fahren das dann ab in ein paar Lieferwagen, haben Sie sicher von den Nachrichten noch im Kopf. Oder als die Stasi und erst der KGB ihre Archive geöffnet haben, da blieb einem, wenn man das gesehen hätte, wäre einem garantiert der Mund offen stehen geblieben. So viel Beurkundungen sind dort gesammelt. Und jetzt im Gegensatz dazu, wie sehen Gotteszeugnisse aus? Sie haben es wahrscheinlich schon erraten, im Grund hat Gott nur ein einziges Zeugnis. Ein einziges Zeugnis. Das ist das Überraschende. Der sterbliche Mensch braucht zigtausend Zeugnisse, um sein bisschen Wahrheit zu dokumentieren. Und nachher weiß letztlich kein Mensch, ist es wirklich die Wahrheit oder ist nicht. Das ist das Erschreckende. Wir haben kilometerlange Akten, also Papier an Papier, und niemand weiß, was da drin wahr ist und was nicht. Und trotzdem Stempel drauf, beurkundet, als Wahrheit bezeugt und das meiste ist wahrscheinlich alles andere als Wahrheit. Dagegen der allmächtige und der lebendige Gott, der braucht nur ein einziges und das ist sein Sohn Jesus Christus. Wie einfach haben wir es? Wie privilegiert sind wir, dass wir nur dieses eine Zeugnis brauchen für Gottes Wahrheit? Und wer dieses Zeugnis sieht, weiß, hier hat Gott etwas getan, etwas geleistet, was ganz unvergleichlich ist. Da können wir Vertrauen haben. Da können wir glauben. Da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Denn in ihm liegt alle Wahrheit Gottes beschlossen. In ihm offenbart sich die ganze Liebe Gottes zu dieser finsteren menschlichen Welt. Und in ihm verwirklicht sich das ganze Erlösungsgeschehen, das Gott nur wegen dem verlorenen Menschen veranstaltet hat. Nur deshalb. Gott hätte das nicht gebraucht. Jesus auch nicht. Aber wir sind's, warum er es gemacht hat. Und wer in diesen Tagen Gelegenheit hatte, diesen Film anzusehen von Mel Gibson, Die Passion Christi, manche haben gesagt, sie wollen gar nicht hineingehen. Ich habe mir es angesehen und wer die Kraft hat, ja, etliche Minuten Grausames zu sehen, das zu ertragen, dem empfehle ich es, hineinzugehen. Einfach, weil man dann letztlich einerseits dem begegnet, was Menschen einander antun können. Aber andererseits begegnen wir dabei auch unserer eigenen Sünde. Und diesem Blick müssen wir uns schon stellen. Christus leidet für uns auf die brutalste Weise. Und so ist mir es heute Morgen auch gegangen in meiner Kirche, wo ich auch vorne in der ersten Reihe saß und dann während der Einleitung, während der Lieder, den gekreuzigten Christus vor mir hatte. Dieses Abbild. Man muss sich diesem Blick stellen, Christus dem Leidenden ins Auge zu schauen. Aber auch bei diesem Zeugnis Gottes kommt es auf eines an, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Wie viel menschlichen Zeugnissen vertrauen wir? Da gibt es so Zeugnisse, die sind so mit folgenden Worten eingeleitet. Oh, hast du das schon gehört? Verstehen Sie? Was da Wahres dran ist, das möchte ich manchmal gar nicht wissen. Da wird übertrieben, aufgebauscht und... Aber das glauben wir, haben wir keine Schwierigkeiten. Aber das, was wirklich vertrauenswürdig ist, da verlassen sich viele nicht drauf. Viele haben größte Probleme, an Gottes einzige Bezeugung, das heißt an Jesus, zu glauben. Viele Menschen haben da Probleme. Erst kürzlich wieder, es war am Rande einer Beerdigung, wo ich das Gespräch mit einer jungen Angehörigen geführt habe, die mir wörtlich gesagt hat, wisset Sie, ich bin ja kein Kirchgänger. Sie kennen diese Platte. Ich gang lieber mit meinem Hund raus in den Wald. Da schwätze ich noch mit dem oder mit mir selber. Da komme ich zur Ruhe und zu mir selber. Wir kennen das. Nach Gottes Willen sollen wir aber nicht zu uns selber, sondern zu ihm kommen. Und ich bestreite überhaupt nicht, dass Gott im Wald ist. Jeder Christ weiß, Gott ist auch im Wald. Gott ist ja überall, also ist Gott auch im Wald, Gott ist in jedem Blatt, Gott ist in der Waldbeere, Gott ist im Borkenkäfer, Gott ist auch in der deutschen Eiche, sie kränkelt zwar, aber Gott ist dort auch. Ja? Aber das Entscheidende ist, wo lässt sich Gott finden? Wo bezeugt er sich? Gott hat gesagt, ich bezeuge mich nur im Sohn, sonst nirgends, nur im Sohn. Das heißt, wer Gott kennenlernen will, braucht den Sohn und nicht den Wald. Der Wald zusätzlich, von mir aus. Aber, ja gut, man könnte im Wald auch zur Ruhe kommen, wenn man nicht die blaue Müllsäcke anschauen müsste, die dort abgelagert sind, oder die alten Sofas oder Fernsehgeräte. Wahrscheinlich haben sie sich auch schon drüber aufgeregt. Und stellen Sie sich vor, im Wald kann man auch sterben. Ich habe mal beim Joggen einen Toten entdeckt. War die Frau dabei gesessen, gerade einen Herzschlag gehabt, der war gerade vielleicht 5 Minuten tot. So kann es sein. Aber das nebenbei. Da steht hier, Gottes Zeugnis ist das ewige Leben und das ewige Leben gibt's nur im Sohn. Das ist die Kernaussage vom Vers 11. Und ich habe jetzt 4 Punkte dazu. Erstens das geschichtliche Zeugnis. Zweitens das göttliche Zeugnis. Drittens mein persönliches Zeugnis. Und viertens das ewige Zeugnis. Zum ersten das geschichtliche Zeugnis, Jesus wahrer Mensch. Und jetzt ist so, es heißt in der ganzen Bibel, im Neuen Testament, Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Verstehen Sie, gekommen. Nicht eingeschwebt, irgendwie als überirdische Lichtgestalt, sondern als hilfloser Säugling. Dort in der Futterkrippe im Stall, wie von Bethlehem. Ostern hat ja immer auch mit Weihnachten zu tun. Wir haben heute Morgen ein Adventslied im Gottesdienst gesungen, gerade zum Palmsonntag. Wie soll ich dich empfangen? Mein Herze soll dir grünen, wie heißt's, und streut dir grüne Zweige hin. Also das ist ja das Thema vom Palmsonntag. Und deswegen haben wir heute Morgen das Wie soll ich dich empfangen gesungen, das Lied Nummer 11 im Gesangbuch. Und das hat ja immer diesen Zusammenhang. Und Israel hat natürlich, wie viele andere, seinen Messias ganz anders erwartet. Als strahlenden, siegenden Helden, der endlich Ordnung schafft und das Volk Gottes wieder in seine Rechte einsetzt. Aber nein, Jesus kommt in Windeln. Unappetitlich. In irgendeinem Weihnachtslied, ich habe das auch schon mal in einer Weihnachtspredigt gesagt, da heißt es so, in Windeln so rein. Also wer mal Windeln gewechselt hat, weiß, dass die gar nicht rein sind. Die sind alles andere als rein. Also so kam Jesus in diese Welt. Und diese Worte, die Windeln, die bezeugen die ganze Hilflosigkeit des Gottessohnes. Die ganze Hilflosigkeit und Abhängigkeit. So kommt Gottes Sohn als wahrer Mensch. Wie wir alle, als wahrer Mensch. Später hatte Jesus Hunger. litt Durst, war müde, musste sich hinlegen, hat sich über Leute aufregen müssen, hat geweint, hat gelacht, war traurig, war zornig, war witzig. Jesus war auch witzig, doch, kann man entdecken. Er war fröhlich, er hat gerne gegessen und auch mal was getrunken. Jesus, wahrer Mensch. Und dann am Schluss im Garten Gethsemane, da kniet Jesus nieder, fing an zu zittern und zu zagen, das ist menschlich, das gibt's. Sie haben das auch schon erlebt. Vor einer Operation vielleicht, vor einem schweren Gespräch, vor der Begegnung mit Menschen, die sie nicht mögen. Gezittert und gezagt, seine Seele war betrübt bis in den Tod, heißt es da. Heute würde man sagen, er hat Todesangst ausgestanden. Da kann man nicht sagen, du bist doch Gottes Sohn, stell dich nicht so an. Nein, er war wahrer Mensch. Sein Schweiß war wie Blutstropfen. In der Nacht vor der Kreuzigung, Jesus, wahrer Mensch. Eine Reisegruppe in Israel, ich war vor sechs Wochen bin ich zurückgekommen, war ich auch in Israel, vom Berg der Seligpreisungen hinunter zu den Ruinen von Kapernaum. Wer schon dort war, kennt den Weg, da den Hang runter am See Genezareth. Die Mittagshitze dort einem auf den circa 2 Kilometer, die das ja höchstens sind, fast das Hirn weg. Das ist so. Da hat es 40 Grad, unser Guide hat immer gesagt, 40 Grad im Schatten, aber man muss ja nicht immer im Schatten sein. Gell? Also, und jetzt kommt der vollklimatisierte Bus, war vorausgefahren. Und jetzt ist es dort so gewesen, dass eine Frau das bemerkt hat und hat gesagt, was? Und Jesus war hier täglich unterwegs. Jetzt begreife ich ganz neu, warum er dort am Jakobsbrunnen die Frau um einen Schluck Wasser bat. Gib mir zu trinken. Und warum er dann auch sagte, wer einem Jünger auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Das verstehen wir, wenn es regnet, nicht, dieses Wort. Aber wenn es 40 Grad hat, dann verstehen wir das. Und vor allem dort hat es fast immer 40 Grad. Also das geschichtliche Zeugnis, Jesus wahrer Mensch. Und wir rechnen ja sogar unsere Zeit nach diesem historischen Datum. Auch wenn das jetzt mit unserer Zeitrechnung nicht ganz stimmt. Es sind 6 Jahre, die irgendwie fehlen. Lassen Sie es jetzt mal vom Astronomen erklären. Aber auch, und das hat mich besonders gefreut, wer schon im Jericho war, das ist ja muslimisch verwaltet, palästinensisch verwaltet, auch da, wenn Sie an die Ruinen hinkommen, wer schon dort war, dieser alte Turm zum Beispiel oder Häuser, Grundmauern, Datum angezeigt wie 8000 vor Christus. Verstehen Sie? Vor Christus. Das heißt, selbst in muslimischen Ruinen rechnet man nach Christuszeit. Ist doch schon immerhin interessant. Also, Gott handelt in dieser Welt und in dieser Zeit durch Gottes Sohn, durch Gott, wahrer Mensch. Jesus als wahrer Mensch. Die Bibel bezeugt uns das. Der Geist Gottes vergewissert es dem Glauben. Das wird auch in diesem Abschnitt deutlich. Glaubt nicht dem Zeugnis, also viele glauben das nicht. Der Geist ist es, der das Zeugnis gibt. Wo haben wir es gehabt? Der Geist ist Wahrheit. Also da steht es im Vers 6. Geist, der Geist ist es, der das bezeugt. Also der macht uns sicher, dass das auch stimmt. Und wer die Geschichtlichkeit des Jesus von Nazareth leugnet, der verliert im Grunde den Boden auch des Glaubens. Die Historie allerdings allein wirkt noch nicht den Glauben. Das ist uns auch klar. Die Geschichte allein reicht nicht. Denn sonst hätte ja der Tacitus auch zum Glauben kommen können, der die Jahrbücher für das Römische Reich geschrieben hat. Die Annalen, die sogenannten Annalen von Annus das Jahr. Der hat das geschrieben, der hätte ja auch zum Glauben kommen können, ist er aber nicht. Aber ohne Historie ist eben der Glaube auch keine leere Täuschung sein. Also, das war das geschichtliche Zeugnis, Jesus wahrer Mensch. Jetzt zweitens das göttliche Zeugnis, Jesus, der wahre Gott. Die Geschichte, die Historie ist der Ort, an dem Gott handelt. Zweimal bei Taufe und Verklärung wird hier angedeutet mit dem Wasser und dem Geist. Und Blut ist dann die Kreuzigung. Also das sind diese Daten einfach, wo Gott sich in dieser Welt ja auch historisch gemacht hat. Historisch gemacht hat. Und Gott selber benennt bei der Taufe und bei der Verklärung, ja, da kommt ja die Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn. Den hört, an dem habe ich wohlgefallen. Zweimal spricht also Gott selber Jesus als seinen geliebten Sohn, dass wir auf ihn hören sollen. Jesus ist wahrer Gott, daran hängt unser Glaube. Gott selbst ist in Jesus da und er ist viel mehr als der gute Mensch oder ein Religionsstifter oder ein Sozialrevolutionär. Jesus wird ja so vielfältig angesehen, aber er ist vor allem, es geht in der Begegnung mit Jesus um unser zeitliches und ewiges Heil. Darum geht's. Und es geht um Lebensverfehlung, ewiges Verlorensein. Darum geht's bei Jesus. Wer Jesus nicht hat, ist ewig verloren. Wer Jesus hat, hat das Leben. So steht's im Vers 12. Wer Jesus nur als Menschen sieht, verfehlt das Wesentliche. Weil als Mensch kann jeder anerkennen, verstehen Sie? Da hat auch ein Muslim gar kein Problem. Ha, ja klar, Jesus, der Sohn Marias, klar, Prophet, für jeden Muslim, klar. Aber dass er Gottes Sohn war, da hapert's. So hatten die drei Jünger Jesus noch nie gesehen damals auf dem Berg der Verklärung. Da stand der Sohn Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit. Sein Antlitz wurde weiß, irgendwie anders verändert, verklärt. Wir wissen gar nicht, wie das genau ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall, so haben sie ihn noch nie gesehen. Sie haben nur gesehen, das ist Herrlichkeit Gottes. Und dann die Worte des Vaters, die ihn bestätigen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Sie wissen ja, was der Petrus machen wollte. Der wollte ja Hütten bauen, hat gesagt, Jesus, klasse hier, großartig, wir gehen gar nicht mehr runter. Den Alltag lassen wir da unten, wir bauen hier oben Hütten. Mose eine, Elia eine und dir eine. Also das Gesetz bleibt, die Propheten bleiben und du bleibst. Gleichwertig. Und dann kam die Stimme Gottes, nein, dies ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. In ihm ist Gesetz und Prophetie erfüllt. Ihn allein, das genügt. Wir brauchen so gesehen das nicht, wie die Juden denken, dass wir es noch brauchen. Jesus hat Blinde sehend gemacht, er hat Taube hörend gemacht, er hat Aussätzige rein gemacht, Tote auferweckt. Jesus ist wahrer Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, war er das nur damals? Ich habe in einem der Erlebnis und Geschichtenbücher von Heiko Grimmer eine der Geschichten gesehen, wo es heißt, hat dein Gott Jesus wirklich Kraft? Verzweifelt, doch auch mit drohendem Unterton, fragte so im indischen Sieler-Dschungel der Dorfhäuptling einen unserer Evangelisten, also von der christlichen Mission Indien, Netanya Nasapur, Sie kennen's. Kein Zauberer konnte seinem Sohn mehr helfen, der an dem todbringenden Gehirnmalaria-Fieber litt. Der Evangelist betete mit den Ältesten der Gemeinde zusammen viele Stunden über dem Kind. Und Jesus griff ein, er tat ein Wunder, der Junge wurde gesund. Und so geriet das ganze Dorf in Bewegung und heute sei eine große Christengemeinde dort. Das ist dadurch entstanden, weil Jesus sich als der wahre Gott auch dort im indischen Dschungel erwiesen hat. Oder eine andere erlebte Geschichte in einer ganz normalen Kirchengemeinde hier in Württemberg, wo ein Pfarrer erzählt, Jesus war ein guter Mensch, vielleicht der Beste, der je gelebt hat. Das hat in jener Gemeinde ein Mathematikprofessor zugegeben. Jesus war sicher der größte Mensch, der je gelebt hat. Aber mit dem Gottessohn, dem Erretter, dem Versöhner, kann ich leider nichts anfangen, hat er weiter gesagt. Dazu habe ich zu viel Verstand, wissen Sie. Das ganze Diskutieren darüber hatte letztlich keinen Wert. Was soll man da sagen? Sein Verstand stand dem Glauben buchstäblich im Weg. Jahre später, erzählt dieser Pfarrer, traf ich ihn wieder in einer christlichen Versammlung. Fröhlich erzählte er, jetzt bin ich ein wirklicher Christ. Ich vertraue auf Jesus Christus als meinen ewigen Erlöser. Also, Er hat da wohl noch eine Zeit gehabt und es war eine schwere Krankheit, die ihn zum Nachdenken brachte. Er hatte Gottes Hilfe ganz konkret erfahren. Und wahrscheinlich einfach den Jesus, den er nicht für einen Erretter hielt, doch angerufen. Jesus, wenn es dich gibt, wenn du dieser Erlöser bist, wenn du der Versöhner bist, dann helf mir. Trotz seines Verstandes. Ja, Jesus ist der ewige Gottessohn. Und das ist nicht nur das Zeugnis des Johannes, sondern im Grunde der ganzen Bibel. Kann man von vorne bis hinten durchblättern. Und nur so ist unsere ewige Rettung gewiss, weil sie der Ewige selbst schafft. Das sorgt Gott dafür. Deswegen schickt er den Geist, dass der uns gewiss macht. Gott lässt uns da nicht im Leeren und sagt, ja, jetzt glaubet auch. Sondern er schickt uns den Geist, dass wir es auch können. Aber jetzt singen wir dazwischen ein Lied. Und wer mag, darf dazu aufstehen. Das ist das Lied 250. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz. Ein Lied, das ich sehr liebe, weil es auf ein, ich weiß das nie, ist das ein Gospel oder ist das ein Spiritual, das weiß ich nie, der Unterschied, das muss mir jemand Musikalisches mal erklären, aber ich finde es so schön, singen wir es. Ja, diese beiden Teile zum Thema, das Zeugnis ist Jesus, das geschichtliche Zeugnis, Jesus als wahrer Mensch, das göttliche Zeugnis, Jesus, der wahre Gott. Und da kann man nicht mit Prozenten rechnen. Das ist auch ganz klar. Wir können nicht sagen, er war 50% das eine und 50% das andere, sondern er war 100%ig das eine und 100%ig das andere. Und ich denke, am einfachsten kann man das erklären. Sicher, jeder hat ja einen Beruf von Ihnen. Ja? Da ist zum Beispiel ein Maler oder so. Und jetzt ist immer die Frage, wenn jetzt der stolpert und aufs Gesicht fällt, zum Beispiel, ist er jetzt als Maler aufs Gesicht gefallen oder ist er als Mensch aufs Gesicht gefallen? Verstehen Sie, es ist immer beides. Kommt darauf an, das eine geschieht vielleicht, während er gerade was anstreicht, das andere geschieht vielleicht in der Freizeit. Dann kann man es vielleicht noch ein bisschen zuordnen. Aber so ist es. Ich bin auch 100% Pfarrer und 100% Mensch. Die Frage ist immer, als was wird man es dann angesehen im entscheidenden Moment? Also Jesus 100% Gott, 100% Mensch. Bitte? Also, Dankeschön. Also, dritter Punkt, mein persönliches Zeugnis, Jesus, das ewige Leben. Und wenn man Jesus anschaut, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt das in dem Film sieht oder einfach als Statue, als Kruzifix in einer Kirche oder auf Bildern, die Kunst hat ja auch viele Bilder hervorgebracht, um deutlich zu machen, wie hat Christus für uns gelitten. Das Wichtigste daran ist, dass wir es nicht neutral zur Kenntnis nehmen können. Das kann man nicht. So, dass man sagt, ach ja, das ist jetzt der Jesus, aha. Und dann geht man wieder. Das geht einfach nicht. Das ist genauso wie im Psalm 51. Man kann den nicht beten, ohne innerlich berührt zu sein. Kann man nicht. Also ich kann das nicht. Darin entscheidet sich für uns Leben oder Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Wer Jesus als den Sohn Gottes bekennt, wird ein Kind Gottes. Und er erlangt in dem Moment das ewige Leben. Christen haben die Ewigkeit und Christus wissen die Ewigkeit. Dieses Wissen ist so wichtig. Wissen Sie es? Haben Sie es? Ist ganz arg wichtig, dass man das weiß. Und es war ganz arg nett, dass eine der Konfirmandinnen, die jetzt konfirmiert wird in den nächsten Wochen bei uns in Darmsheim, mich gefragt hat, ja, ich würde gern den Schritt zu Jesus machen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll und vielleicht habe ich ja Jesus schon und ich weiß es nur. Dann sage ich ja, hast du Jesus? Bist du sicher? Dann sagt sie, ich hoffe. Dann sage ich, aber du bist nicht sicher. Und wenn so der Zweifel noch da ist, dann hat man es in der Regel noch nicht. Und dann war das so schön, da haben wir kurz zusammensitzen können, haben beten können miteinander und jetzt weiß ich es, jetzt hat sie es. Schön. Nochmal ein Erlebnis eines württembergischen Pfarrers vor wenigen Jahren. Da war ein Konfirmand. Und bei dem brach die Krankheit Leukämie aus und hat alle Zukunftshoffnungen zerstört. Ich habe das gelesen, wo, ich weiß nicht, wo das war. Und da sind seine Eltern weinend am Bett gestanden. Doch der Junge hat nur gesagt, weint nicht, ich gehe doch zu Jesus. Er ist gestorben denn. Und vorher, so erzählt dieser Pfarrer, gab mir der knapp 14-Jährige das Wort des Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und ihr Lieben, das ist keine rührselige Geschichte, sondern das ist das Zeugnis eines reifen Glaubens, auch schon mit 14. Der ganz einfach Jesus beim Wort nimmt, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Mein persönliches Zeugnis, Jesus das ewige Leben. Ein viertes noch, das ewige Zeugnis, wer hat, der hat. Wir lesen den Vers 12 nochmal, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Einfacher kann man eigentlich den christlichen Glauben nicht beschreiben. Das ist so ein einfacher Satz wie, wer ins Wasser springt, wird nass. Das ist einfach so. Ganz einfach, ganz schlicht. Bei uns lautet ja so ein Sprichwort, was ich habe, das habe ich. Oder
Wer hat, der hat.
Die Frage ist, ist es denn auch wirklich wahr? Stimmt dieses Sprichwort denn? Wer hat, der hat. Da hat einer zum Beispiel ein gut gehendes Geschäft. Gute Auftragslage, eine gute Mannschaft, die das Produkt nach besten Kräften herstellt, beste Mitarbeiter, die es unter die Leute bringen. Und wissen Sie, vor 40 Jahren hat man dann erzählt, ja, ich hatte auch ein gut gehendes Geschäft. Und dann kam halt der Krieg und dann war halt alles futsch. Heute braucht es keinen Krieg mehr, dass man bloß mit einem Koffer dasteht. Heutzutage langt's, wenn 2-3 Kunden, die nicht oder erst nach Monaten zahlen, einfach den Kredit, den die Bank gibt, nicht überbrücken können. Dann ist schon aus. Da kann das Auftragsbuch so dick sein, dann geht so ein Handwerker kaputt, bloß weil 3 Kunden nicht zahlen. Das gibt's. Und da ist man kaputt. Eigentlich hätte man Außenstände von, einer hat mir mal erzählt, der hat Außenstände von 500.000 Euro. Schreinereigeschäft. Nur weil 2-3 Kunden nicht zahlen. Und da war es manchmal so knapp, dass es bankrott ging. Und plus dann noch Schulden. Also wer hat, der hat noch lange nicht. Natürlich sieht man da Halle, Produktionshalle, Maschinen, Leute, Fahrzeuge, Material. Aber wer hat, der hat eben noch lange nicht. Deswegen vielleicht nebenbei, wir müssen auch in der Christenheit unter den Gläubigen sehen, dass wir unsere Geschwister stärken, dass wir mit denen auch Geschäfte machen, dass sie auch was verdienen. Ein anderes Beispiel. Unsere Zeit kennt ja viele Staatsmänner und Wirtschaftsbosse, die mit scheinbar dicken Gehältern genauso scheinbar unangefochten an der Spitze stehen. Irgendwo, einem Land, einem Staat, einer Firma. Und Sie wissen ja, wie es ist. Wird aus der Vergangenheit eine kleine Unachtsamkeit ans Licht gezerrt und schon ist es aus. Noch zuvor von den Massen umjubelt und dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Stimmungsumschwung. Schwester Rosemarie hat es vorhin auch angedeutet mit dem Hosianna in der Höhe und dem Kreuzige ihn. Das sind ja Parolen gewesen. Verstehen Sie? Die Massen jubeln heute so und jubeln morgen so. Und wenn man die Massen auf der Straße gegen den Sozialabbau hört, das sind die alten Parolen der 70er. Die kommen wieder. Gegen die Herrschenden, jetzt wie das Proletariat, verstehen Sie? So läuft es. Die ganzen Parolen kommen mal hier, mal da, dann läuft man wieder dem nach und dann hört man auf jenen. Also wer hat, der hat noch lange nicht, wenn einer oben steht und nachher fallen gelassen wird. Also wer heute noch strahlend, gesund daherkommt, so ist das Persönliche, bei dem kann schon morgen Krebs festgestellt werden. Verstehen Sie? So ist es. Also, wer gesund ist, freue sich, aber es kann morgen schon anders sein. Also, wer hat, der hat noch lange nicht. Das gilt auch ganz persönlich. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Fall, ihr Lieben, wo man sagen kann, dass dieses Sprichwort die Wahrheit sagt. Und diesen einen Fall lesen wir hier in der Bibel. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer mich kennt, weiß, was ich an diesem und vergleichbaren Bibelworten immer für das wichtigste Wort halte. Natürlich, Jesus ist das wichtigste Wort, ganz unbestritten. Aber da ist noch ein kleines, unscheinbares Wort in diesem Vers 12. Das kommt öfters vor. Ich meine, das kleine Wörtchen hat. Ist mir ganz arg wichtig. Das ist, stellen Sie sich vor, das stünde, wer Jesus hat, der bekommt das Leben irgendwann einmal. Wenn du ganz brav bist, wenn du dich so richtig im Leben und Glauben bewährt hast, wenn du viele zu Jesus geführt hast, ja, dann mal sehen, dann kriegst du das Leben. Nee, steht da nicht. Wer Jesus hat, der hat. Der hat das Leben. Im selben Moment, in derselben Sekunde. Stellen Sie sich nochmal die 3 Kreuze vor auf Golgatha. Jesus in der Mitte, der Schächer zur Rechten. Was hat er zu dem gesagt? Jetzt bewähr dich erst einmal. Geht doch nicht. Der war ja festgenagelt. Ging doch nicht. Der hat das Leben sofort gebraucht, verstehen Sie? Sofort. Der war 5 Minuten später tot.
Da hätte doch Jesus nicht warten können. Also wer Jesus hat, der hat auch das Leben im selben Moment. Und deswegen sprach Jesus zu ihm, heute noch, im selben Moment, wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat das Leben sofort gebraucht. Und das ist das ewige Zeugnis unseres treuen Gottes. Wer hat, der hat. Wer Jesus hat, hat das ewige, das wunderbare, fröhliche Leben in Gottes Herrlichkeit. Zum Schluss noch, darum geht's Johannes und darum geht's Gott. Das Leben haben. Viele stürzen sich ins Leben, sagen, ach, ich möchte doch auch was vom Leben haben. Sehr bescheiden. Man kann das ganze Leben haben. In Jesus. Ein spannendes, gefülltes Leben in der Nachfolge Jesu. Wir werden nicht vertröstet auf den Jenseits. Nein, wir haben es doch jetzt schon. Leben in ständig steigender Erwartung. Es geht der Ewigkeit zu. Und wir müssen eins begreifen. Der christliche Glaube ist keine Lehre. Also weder mit zwei E noch mit EH geschrieben. Keine Lehre. Denn so viel, wie manchmal diskutiert wird, da denkt man, das ist eine Lehre, um die man streiten kann. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Das sind ja die Stimmen, die wir auch hören. Aber das kann man nicht. Die Theologie meint immer, das sei alles nur ein riesen Gedankengebäude. Aus Sprache, Auslegung, Philosophie, Historie und dann noch ihre Deutung und ihre Übersetzung in die Gegenwart. Nein, ist ganz einfach und ganz klar. Es ist das Zeugnis Gottes. Fertig. Und Glaube ist kein Diskussionsgegenstand, sondern Glaube ist, davon bin ich überzeugt, ein Stehen direkt vor dem lebendigen Gott. Du und Gott Auge in Auge, das ist Glaube. Glaube ist Lebensgemeinschaft mit Jesus. Also kleines Beispiel, wenn Sie gefragt werden, mit wem Sie zusammenleben, in häuslicher Gemeinschaft, wie das so schön im Amtsdeutsch heißt, das wissen Sie doch, oder? Ich meine jetzt nicht den Wohnungsinhaber, der in ein Zoogeschäft kommt und sagt, ich brauche 500 Kellerasseln, 2 Ratten und was weiß ich noch, Küchenschaben, noch 200 Stück. Er sagt, ja, wozu brauchen Sie das? Aber mein Vermieter hat gesagt, ich soll die Wohnung in dem Zustand übergeben, in dem ich sie gekriegt habe. Also das meine ich jetzt nicht. Ich erinnere mich, als ich Student im Bengelhaus war, die Stockwerksgemeinschaft, immer 10 Leute. Da waren der Frank, ich zähle es jetzt einfach mal auf, da war der Martin, der Andreas, der Traugott, dann unser Koreaner Haekyung, dann ein Matthias, der Japaner Tadayoshi, Johannes, Christian und ich. 10 Leute. Wenn da jetzt an der Tür einer schellt, unten, und sagt, wohnt da der Christian? Na, sage ich nicht, oh, ich muss mal überlegen. Sondern das weiß ich doch. Der wohnt doch da. Also kann ich ja sagen. Noch einfacher, wenn bei mir der Postbote an der Tür klingelt und einen Brief hat und sagt, wohnt hier eine gewisse Monika Höhne? Das ist meine Frau. Wohnt hier eine gewisse Monika Höhne? Dann kann ich nicht sagen, oh, ich muss mal nachsehen. Sondern das weiß ich doch. Sie wissen doch auch, mit wem Sie verheiratet sind. Und da braucht man auch nicht im Ring nachschauen, sondern das weiß man einfach. Und so ist mit der Lebensgemeinschaft mit Jesus auch. Wer Jesus hat, der weiß es. Und wenn man es nicht weiß, dann hat man ihn nicht. So einfach muss man das sagen. Und so ist es bei Jesus. Und deswegen direkt diese Frage, die jeden von uns, jeder sich stellen muss und sich stellen soll und darf. Lebst du mit Jesus? Oder denkst du bloß an ihn? Oder weißt du nur von ihm? Oder lebst du mit ihm? Dieser berühmte Spruch von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Der passt hier auch. Wohnst du noch oder lebst du schon? Lebst du mit Jesus? Und das wird für uns alle die einzig und entscheidende Frage am Schluss, am Ende sein, bist du mit Jesus zusammen? Ihn kennen, von ihm gehört haben, über ihn reden oder ein Kreuz um den Hals hängen haben, das genügt nicht. Die Welt, nochmal zusammenfassend, hat für ihre bisschen Wahrheit zigtausende von Zeugnissen. kilometerlangen Akten, Urkunden und so weiter. Aber Gott hat nur ein einziges Jesus. Darum Jesus ergreifen, Jesus haben, das ist das ewige Leben. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus Christus, dafür möchten wir dir Lob und Dank sagen, dass du das einzige Zeichen bist, das einzige Zeugnis des lebendigen Gottes. Mehr brauchen wir nicht, um zu wissen, ob wir die Ewigkeit haben oder nicht, ob wir das Heil haben oder nicht, ob wir die Vergebung haben unserer Sünden oder nicht, ob wir die Ewigkeit haben oder nicht. Herr, wir möchten dir einfach danken, dass du uns gewiss machen kannst, jetzt in diesem Augenblick, wenn da noch irgendeiner Zweifel hat. Und so möchte ich dir, dem lebendigen Gott, einfach danken, dass du Jesus geschickt hast, als den wahren Menschen, als den wahren Gott. Du, Jesus, bist die Brücke. Du bist der Weg zum Vater. Hilf uns, ihn zu gehen. Amen.